Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zum Igel Podcast. Ich bin Andreas Lange und wir haben uns hier eingefunden in einem kleinen provisorischen Podcast-Studio. Das wird hier Untersuchungsraum genannt. Wir sind nämlich in Berlin auf der diesjährigen Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Das haben wir ja im letzten Jahr schon mal gemacht. Eine Podcast-Episode zu dem Thema der Jahrestagung, zum Thema des Kongresses Klima und Gesundheit hieß es letztes Jahr. Und dieses Jahr, da ist das Motto des Kongresses, ja, ein Motto, aber eigentlich auch eine offene Frage. Evidenzbasierte Politik und Gesundheitsversorgung. Ist das ein erreichbares Ziel oder ist es eine Illusion? Und ich freue mich sehr, auf diese Frage etwas ausführlicher herumzudiskutieren, vielleicht sogar die Frage zu beantworten, mit der Keynote-Speakerin des Kongresses, der Eröffnungsrednerin, und das ist Professorin, Doktorin Barbara Preinsack vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und aktuell auch Vorsitzende der Europäischen Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der neuen Technologien. Das ist ein unabhängiges Beratergremium, berät die EU Kommission zu allen Aspekten bei Gesetzgebung, bei Politik, bei denen sich ethische, gesellschaftliche, grundrechtliche Fragen mit der Entwicklung von Wissenschaft und neuen Technologien überschneiden. Hallo Frau Preinsack.
Hallo Herr Lange.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Preinsack, fangen wir doch mal, ja, ich sag mal, mit der vermeintlich letzten Frage an, der Frage des Kongresses, evidenzbasierte Gesundheitspolitik. Ist es ein erreichbares Ziel oder ist es eine Illusion?
Natürlich ist es ein erreichbares Ziel, sonst wären wir ja nicht hier.
Aber, es ist kein leicht zu erreichendes Ziel.
Nein, nein. Und es gibt auch einige wesentliche Unterschiede zwischen der evidenzbasierten Politikgestaltung und der evidenzbasierten Medizin.
Wir wollen ja ein bisschen sprechen, Frau Preinsack, so ein bisschen entlang der Keynote, die Sie heute Morgen gehalten haben. Da war es Ihnen auch wichtig, so schien es mir, Solidarität im Gesundheitswesen in Zeiten der Krise, diese Krise ein bisschen näher zu definieren. Das war ja ein Teil des Titels auch. Heute wird ja ganz schnell von Krise gesprochen, ne? Also wenn irgendwas nicht funktioniert, ist direkt eine Krise, aber Sie meinen, so leicht sollte man oder so inflationär sollte man mit dem Begriff nicht umgehen.
Also man sollte mit keinem Begriff inflationär umgehen, aber der Grund, warum ich mich überhaupt mit der Frage beschäftigt hatte, was eine Krise ist, ist, dass die Krise manchmal im Hintergrund von Debatten steht und als Begründung herangezogen wird, warum Dinge nicht gehen oder warum Dinge schon gehen, ohne dass das meistens genauer argumentiert wird. Man kann zum Beispiel sagen, wir sind in einer Krise, deswegen können wir uns das nicht leisten. Oder wir sind in einer Krise, deswegen müssen wir uns das leisten. Und hier ist der Krisenbegriff natürlich auch sehr politisch. Darum ging es mir, das herauszuarbeiten.
Wenn man im Moment die Nachrichten hört, dann hat man erstens das Gefühl, man ist in einer Dauerkrise und zweitens das Gefühl, man ist auch in einer Dauerpolikrise, weil egal in welche Ecke der Gesellschaft man hört, alle reden davon, dass es alles ganz schlecht ist. Ist das denn so der Fall, dass die Krisen wirklich mehr geworden sind, dass sie schlimmer geworden sind?
Das hängt davon ab, was wir als Krise sehen.
Was sehen
also
Sie denn als
einerseits könnte man sagen, wir neigen dazu, die Vergangenheit als stabiler und manchmal auch besser zu sehen, als sie Gegenwart war, angefühlt hat. Und wenn man aus dieser Perspektive argumentiert, würde man sagen, Krisen sind heute nicht unbedingt häufiger geworden. Was man aber schon argumentieren kann, ist, dass die Krisen ihr Wesen und ihr Wirken zum Teil verändert haben, auch aufgrund von größeren Interdependenzen zwischen unterschiedlichen Weltregionen. Also wenn Krisen heute eintreffen, dann sind sie sehr häufig ineinander verschachtelt, sie sind grenzüberschreitend, nicht nur national grenzüberschreitend, sondern sie betreffen meist auch unterschiedliche Politikbereiche. Was deshalb ein Problem ist, und deswegen erwähne ich es auch, weil die Politikgestaltung immer noch sehr stark politikfeldorientiert denkt und zum Teil auch Budgets, Finanzierungen sehr politikfeldbezogen sind. Also da denkt man in der Gesundheitspolitik über die Gesundheitspolitik und nicht darüber hinaus. Oder in der Finanzpolitik über die Finanzpolitik und nicht darüber hinaus. Es gibt Ressortstreits, wo man Budgets, die für einen Bereich markiert sind, nicht mit jemand anderem teilen will. Also diese Rationalitäten und Beschränkungen innerhalb des politischen Systems sind aber ungeeignet, mit den Krisen umzugehen, die immer unterschiedliche Handlungs- und Politikfelder betreffen. Also die Wirtschaftskrise, die Klimakrise ist natürlich auch eine Gesundheitskrise und eine Wirtschaftskrise. Umgekehrt war Covid ja auch nicht nur eine Gesundheitskrise. Also wir brauchen eine Politikgestaltung und ein Denken in der Politik, die über diese Politikfeldgrenzen und auch über zeitliche Grenzen hinweggehen.
Was ich raushöre ist, Krisen hat es immer gegeben, aber sie greifen ganz anders heutzutage ineinander, sowohl international, also global gesehen, aber auch eben über die Ressortgrenzen hinweg. Was für Schlüsse ziehen Sie denn daraus für die politischen Systeme, also jetzt in unserem Fall für das Gesundheitssystem?
Also den Schluss, den man auch aus der Wahrnehmung, ob sie jetzt objektiv oder subjektiv untermauert ist, der Wahrnehmung, dass es mehr Krisen gäbe oder dass die Krisen heute tiefgreifender oder schwieriger seien. Was man daraus schließen kann, ist auch, dass wir hier Institutionen haben, die nicht nur nicht sehr gut dazu geeignet sind, Krisen zu lösen, sondern die auch an der Verursachung der Krisen mitbeteiligt sind. Also wir haben eine Situation, wo wir genau jene Institutionen und zum Teil auch Personen mit der Lösung von Krisen betraut haben, die sie zum Teil mitverursacht haben. Also durch bestimmte Arten des Wirtschaftens, durch bestimmte Entscheidungen, die sehr kurzfristig gedacht sind. Und das System gibt ja auch, also das politische System gibt weniger Anreize dazu, langfristig zu denken, so wie Prozesse und Institutionen heute organisiert sind. Aber man kann so zusammenfassen, so wie wir Politikgestaltung organisiert haben, trägt das zu Krisen bei und macht dadurch die Lösung noch schwieriger.
Aber dann haben wir jetzt ein doppeltes Dilemma.
Ja, genau.
Also die Verursacher der Krise sind gleichzeitig gewählte Vertreter, Politiker, die dann auch diese Krise lösen sollen.
Nein. Das ist schon ein großer Fehler, wenn wir sagen Politikgestalter, ne, das ist kein besonders eleganter Begriff, eine Übersetzung des englischen Policymakers. Politikmacher würde ich jetzt nicht sagen. Das sind ja nicht nur gewählte Repräsentanten, das sind alle Leute, die gestalten, die entweder in der Public Policy, also im öffentlichen Bereich gestalten oder auch in Firmen, in Organisationen gestalten. Also Policymakers in dem Sinne sind viele Menschen in unserer Gesellschaft und jene, die dann auch Krisen mitverursachen, sind alle, die mitgehangen, mitgefangen in diesen Institutionen und Prozessen, an diesen Institutionen und Prozessen teilnehmen.
Also dann nehme ich die gewählten Politiker zurück.
Ja.
Und wir sagen, die Politikgestalter und eben die Institutionen, die da mit dranhängen, sind die Verursacher von Krisen und gleichzeitig sollen sie die lösen. Und
dann Mitverursacher, genau.
Die Mitverursacher. Und dann haben Sie gerade selber was angesprochen, oftmals, und da habe ich halt an Politiker gedacht, sind die halt für eine begrenzte Zeit nur in Amt und Würden und denken auch meistens dann eben nur in 4 oder 5 Jahresabschnitten sozusagen und nicht an die langfristige Lösung einer Krise.
Genau. Also viele der Wurzelursachen für Krisen, ob wir jetzt an die Ausbeutung natürlicher Ressourcen denken oder auch an Praktiken, die Menschen krank machen, also zum Teil wie Arbeitswelt organisiert ist, Verdichtung der Arbeit, andere Aspekte, die mit unseren Lebenswelten zu tun haben. Dies zu ändern, dauert üblicherweise länger als eine Legislaturperiode. Und Ich möchte jetzt auch gar nicht Politiker-Bashing betreiben. Es geht darum, dass die Organisation unseres politischen Systems weniger bis keine Anreize gibt, das zu betreiben, was Helga Nowotny Kathedralendenken nennt. Nämlich etwas zu bauen oder etwas zu tun, von dem man ziemlich sicher sagen kann, dass man die Ergebnisse nicht mehr erleben wird. Dass man trotzdem versucht, heute schon die Weichen dafür zu stellen, dass es etwas zukünftig besser wird. Hier gibt uns das politische System, wie es organisiert ist. Wenn ich das politische System sage, meine ich nicht die Politiker, ich meine das wirklich als politologischen Begriff. Also wie wir die kollektive Entscheidungsfindung organisiert haben, das gibt weniger Anreize zu langfristigem Denken. Der kurzfristige Profit ist auch in der Politik viel wichtiger und viel attraktiver als an zukünftige Generationen zu denken oder auch nur an jene zu denken, die in 20, 30, 40 Jahren oder sogar in 5 Jahren manchmal die Kosten unserer heutigen Entscheidung tragen müssen.
Stichwort Kathedralendenken, das ist ja ein schöner Begriff, sehr bildhaft, den sehe ich auch vor mir. Das geht ja nicht in einer Legislaturperiode, sondern da braucht es 2, 3 Generationen oder noch mehr. Aber nochmal auf die Frage zurück, was bedeutet das für die politischen Systeme? Also in unserem Fall jetzt das Gesundheitssystem. Wie würde da eben eine Kathedrale aussehen, die besser klarkommt mit solchen Krisen?
Also man müsste sich... Es gibt natürlich viele unterschiedliche Antworten, die man hier geben kann, weil das Gesundheits-, also der Bereich der Gesundheit ja auch sehr groß ist. Aber ich versuche es jetzt mal mit einem Beispiel. Wenn wir versuchen, was so häufig betont wird heute, nämlich die Resilienz in einem Gesundheitssystem zu erhöhen, dann kann man sagen, man muss Buffer schaffen, also Redundanzen schaffen. Das bedeutet, man sorgt dafür, dass zum Beispiel genug Gesundheitspersonal da ist, sodass man, wenn jemand ausfällt, nicht sofort in einer Krise steckt. Modularität bedeutet, dass die unterschiedlichen Teile, auch wenn sie ineinander verzahnt sind, doch so weit es möglich ist, unabhängig sind, sodass ein Problem, das in einer Abteilung auftaucht, nicht sofort in alle anderen überschwappt. Dann die sogenannten Circuit Breakers, also die Notschutzschalter, sind auch wichtig. Dass man irgendwo, wenn es ein Problem gibt, dass es irgendjemanden gibt, der dann die Notbremse ziehen kann. Das Beispiel ist der klassische Notstopp an einem Fließband. In der Gesundheitspolitik haben wir vielerorts keinen Notstopp. Also dieses Gruppendenken, schlechte Ideen können sich ungebremst fortpflanzen, weil es eben keinen Notstopp gibt. Das hat auch damit zu tun, dass manchmal Expertenräte auf Zuruf oder jene, die bestimmten politischen Entscheidungsträgerinnen opportun sind, dass man denen mehr Gehör schenkt. Also es braucht einfach diesen Notstopp für ein resilientes System und dann braucht es auch Backup-Systeme. Und wenn man Gesundheitssysteme resilienter machen möchte, dann ist das mit bestimmten anderen politischen Werten aber nicht vereinbar. Also radikales Austeritätsdenken, radikale Sparpolitik, wo dann die Redundanzen gleich weggespart werden, wo man bei allem, was man nicht unmittelbar braucht, sagt, das können wir uns nicht mehr leisten. Das kann man politisch vertreten natürlich, aber man kann dann nicht auch gleichzeitig Resilienz haben. Also, und das deutet schon darauf hin, und das ist einer der grundsätzlichen Unterschiede zwischen der evidenzbasierten Medizin und der evidenzbasierten Politikgestaltung, dass wir in der Politik ja hauptsächlich Wertekonflikte haben, beziehungsweise Werteentscheidungen treffen müssen. Die meisten Probleme der Politikgestaltung lassen sich nicht alleine mit Evidenz lösen.
Lassen Sie uns auf die Wertepolitik oder diese Werte, den Wertebegriff gleich noch kommen. Erstmal, Ihr Titel heißt zwischen Austerität, also zwischen Sparpolitik und Solidarität und Zusammenhalt. Das heißt, hier ist wirklich ein klarer Widerspruch. Entweder das eine oder das andere. Sie sagen, wenn wir resiliente Systeme haben wollen, müssen wir auch Geld dafür in die Hand nehmen, um diese 5 Mechanismen, nenne ich es mal, in die Systeme einzubauen.
Ja, nicht nur Geld, sondern auch langfristige Planung. Man muss dann auch Arbeitsbedingungen schaffen, die das Gesundheitswesen attraktiv bleiben lassen oder werden, je nachdem, wo man sich befindet, bleiben lassen oder werden oder machen. Also es geht um gute Arbeitsbedingungen, es geht um das Schaffen stabiler Infrastrukturen auch im weitesten Sinne. Und das ist sehr häufig etwas, wo man heute beginnen muss zu planen und zu investieren mit Geld, mit Gehirnschmalz, mit Ausbildung und so weiter. Und die Früchte aber erst sicher in der nächsten, vielleicht erst in der übernächsten Legislaturperiode sieht. Und das ist für heutige Politikgestaltende nicht sehr attraktiv. Und das ist etwas, was ich jetzt nicht den Personen persönlich zur Last legen möchte, aber was sicher ein Problem ist in der Art, wie wir Politik gestalten und organisieren.
Aber es ist so ein bisschen diese Frage oder dieser Gedanke, der über allem steht, nicht die Kassen entscheiden, sondern eigentlich sollten wir entscheiden, wie wir leben wollen als Gemeinwesen, als Land, als Stadt, als Kommune, als Nation.
Genau.
Wie wollen wir leben?
Und da kommen wir jetzt dann gleich zu den Wertefragen. Aber allein diese Aussage, die Sie getroffen haben, wird ja von manchen Personen mit folgendem Einwand abgeschossen. Naja, und das Geld wächst auf den Bäumen. Und dieser Einwand, mit dem man eine Debatte, die sich auf Werte bezieht, einfach stumm schaltet, ist auch ein Teil des Problems. Also wir müssen uns, genauso wie Sie es gesagt haben, zuerst mal überlegen, was wollen wir erreichen, wie wollen wir es erreichen, um welche Werte und Ziele herum wollen wir etwas organisieren und dann überlegen, wie man es finanzieren kann. Und nicht von vornherein, und hier wird die Krise ja auch sehr häufig mobilisiert, dass man sagt, aber wir sind in einer Rezession, das geht doch nicht. Und damit ist die Debatte schon zu Ende. Das ist, also das kann man so machen, aber das ist dann natürlich keine evidenzbasierte Politikgestaltung mehr möglich.
Aber was erwidern Sie dann auf einer Diskussion einem Politiker, der sagt, wir sind in einer Krise, wir können uns das nicht leisten?
Punkt. Also die Finanzierung ist eine Frage des politischen Willens. Und nochmal, ich will damit nicht sagen, dass wir einfach Geld drucken können, Ende nie. Sondern ich will damit sagen, dass wir uns als Gesellschaft vieles, was wichtig genug ist, leisten können und auch leisten und anderes nicht. Und dass diese Debatte in die Öffentlichkeit, also in die demokratische Deliberation und in die Politikgestaltung eingebracht werden muss und dass man hier offen darüber sprechen muss und nicht das, was politisch nicht opportun scheint, bestimmten mächtigen Gruppen einfach abschaltet, indem man sagt, wir können es uns nicht leisten. Andere Dinge kann man sich wiederum schon leisten, ohne dass es da jemals öffentliche Debatten darum gibt. Also in meinem Heimatland Österreich wurden sehr, sehr viele Millionen an sehr reiche Unternehmen bezahlt in der Corona-Zeit als Corona-Förderung. Da gab es keine öffentliche Debatte darum. Um die Unterstützung gerade für Menschen an der unteren Ende der Einkommens- und Vermögenspyramide gibt es immer öffentliche Debatten. Also das zeigt schon, das zeigt auch eine politische Funktion der Evidenz oder des Rufes nach Evidenz. Manchmal sagt man, naja, das muss man evaluieren, da muss man schauen, ob das wirkt. Das wird aber auch sehr selektiv eingesetzt. Bestimmte Instrumente, gerade wenn es darum geht, Personen zu unterstützen, die vielleicht auch einer stigmatisierten Gruppe angehören, da wird sofort nach Evaluation gerufen. In anderen Kontexten wird nicht nach Evaluation gerufen. Also das ist eine sehr politische Mobilisierung von Evidenz, die in der Fachliteratur auch als Strategic Ignorance läuft und bezeichnet wird. Also es geht auch um das bewusste Mobilisieren von Nichtwissen, dass ich darin äußern kann, dass man einfach über bestimmte Dinge gar keine Evidenz anfordert.
Also wir sind beim politischen Willen angelangt und jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich über die Werte sprechen. Aber jetzt nehmen Sie uns bitte mit auf die Seite der evidenzbasierten Gesundheitspolitik, denn das kriege ich jetzt erstmal nicht zusammen. Mhm. Politischer Wille, das hat was mit Wollen zu tun. Werte, das hat etwas mit Ethik zu tun oder mit
das hat was mit Leben zu tun.
Mit Leben und Erfahrung und genau. Tradition oder was weiß auch ich immer zu tun. Und evidenzbasierte Gesundheitspolitik ist ja jetzt auf den ersten Blick erstmal eine Politik, wo es darum geht, Studien zu finden, die sagen, was ist richtig oder was ist der wahrscheinlich richtige Weg.
Nein. Also
doch.
Das ist also in der evidenzbasierten Medizin kann man das, das ist natürlich jetzt nicht ganz präzise formuliert, aber da kann man sagen, es gibt Formen von Evidenz, die regelmäßig höherwertig sind als andere Formen. Nicht immer, aber regelmäßig. In der evidenzbasierten Politikgestaltung, und hier beziehe ich mich sehr stark auch auf die Arbeiten von Justin Parkhurst, der ein ganz tolles Buch auch hier darüber geschrieben hat, gibt es keine Evidenzhierarchie. Also es ist besser, wenige gute Interviewdaten mit einer kleinen Gruppe von Menschen zu haben, die ich wirklich über das Thema befragen kann, um das es geht, als eine Meta-Review zu einem Thema, das nicht wirklich die Frage ist, die ich meine. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn es um die Frage der Impfpflicht geht, dann ist es nicht besonders hilfreich, also wenn es um die Covid-Impfpflicht geht konkret, das war ja eine politische Entscheidung in Österreich zum Beispiel und eine Debatte auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Wenn man jetzt sagt, ich nehme eine Metastudie zur Impfpflicht, wirkt die Impfpflicht? Super. Ich habe eine zum Gelbfieber, wirkt super. Und das übertrage ich jetzt auf die Covid-Pandemie. Dann geht das natürlich nicht. Es geht zwar um die Impfpflicht und es geht um eine Erkrankung, aber die externe Validität ist nicht gegeben. Das heißt, in so einem Fall kann es besser sein, andere Formen von Daten zu haben oder auch offen das Unwissen zuzugeben und zu überlegen, okay, wie lösen wir das? Wir haben keine guten Daten zu diesem Thema. Das war ja so. Zu Beginn der Covid-Pandemie, das war eine einzigartige Situation. Da hatten wir keine Daten dazu, wie die Covid-Impfpflicht wirken würde. Aber also in so einer Situation muss man manchmal auch einfach sagen, es gehört zur Evidenz, zu einem Commitment zu evidenzbasierter Politikgestaltung, dass man offen sagt, dass man keine Evidenz hat und dann zum Beispiel, je nachdem, um welche Frage es sich handelt, unter Einbeziehung von Bürgerinnen, von Gruppen, die betroffen sind, Entscheidungen trifft.
Ich hänge immer noch an diesem Satz, was Sie gesagt haben, es gibt keine Hierarchie der Evidenz.
Keine a priori Hierarchie.
Aber das heißt also, eine wissenschaftliche Untersuchung zu irgendeiner Geschichte oder eine Evaluation ist für Sie dann auf der gleichen Wertigkeit wie ein Wert von einer Gruppe von Menschen?
Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es gibt keine a priori Hierarchie. Also wenn ich zu einem spezifischen Problem eine Meta-Review habe und Beobachtung, dann ist natürlich die Meta-Review besser. Aber die Kernfrage ist das wirklich dasselbe Policy-Problem? Dazu, das habe ich jetzt versucht, mit dem Gelbfieber-Covid-Beispiel zu zeigen. Also wenn man nur sagt, es geht mir um die Impfpflicht, dann kann ich, wenn ich nach jetzt in EBM-Speak höherwertiger Evidenz suche, vielleicht Studien finden, die mir viel aussagen, aber nicht genau über das Problem, das ich hier lösen muss. Man kann viele, viele andere Beispiele bringen. Mund-Nasen-Schutz wirkt in Singapur völlig anders, auch weil die Menschen, weil es eine andere soziale Bedeutung hat, weil die Menschen Erfahrung mit Masken tragen haben. Es wirkt völlig anders als in Norwegen. Das heißt, es geht immer um die Frage, ob die Evidenz, die ich habe, zu meinem spezifischen Problem spricht und in meinem Kontext überhaupt anwendbar wäre. Und da kann da können unterschiedliche Formen der Information hilfreich sein. Und man muss mit einem offenen Blick muss man dahin gehen und sich überlegen, was ist meine Frage, welche Evidenz ist relevant, hat diese Evidenz Biases, ist die auch qualitativ hochwertig, wenn sie wissenschaftliche Evidenz ist, folgt sie wissenschaftlichen Gütekriterien im weitesten Sinne. Und dann kann ich sie anwenden. Aber in den meisten Fällen in der Politikgestaltung geht es ja gar nicht um Fragen, die man mit Information lösen kann. Es geht in den meisten Fällen der Politikgestaltung um Abwägungen, die eher im Bereich der Wertentscheidung zu finden sind.
Das heißt also, wir müssen aber jetzt verglichen mit einer medizinischen Evidenz, müssen wir wenn wir über Politikgestaltung reden oder über Gesundheitspolitik, müssen wir mit einem erweiterten Evidenzbegriff arbeiten, genau. Der eben auch so etwas wie Werte, Traditionen, Erfahrungen etc. mit einbezieht.
Ja, das auch, aber das, der Grundunterschied ist der, also zwischen evidenzbasierter Medizin und evidenzbasierter Politikgestaltung, der Grundunterschied ist, dass trotz aller Unterschiede zwischen Individuen das Funktionieren menschlicher Körper ähnlicher ist als das Funktionieren unterschiedlicher Gesellschaften. Das heißt, in anderen Worten, die interne und die externe Validität fällt, also in der evidenzbasierten Politikgestaltung, normalerweise ganz stark auseinander. Zwei Staaten sind in so viel, oder zwei Gesellschaften, selbst zwei Regionen sind so unterschiedlich, dass ich von einer gesundheitspolitischen Frage nicht auf eine andere schließen kann. Und das erschwert den Grundsatz doing what works, weil ich ja gar nicht weiß, ob etwas, was woanders funktioniert, bei mir überhaupt funktionieren kann. Die Wissenschaftsphilosophin Nancy Cartwright von der London School of Economics verwendet das Beispiel des Streichholzes. Sie sagt, es wäre so, wie wenn man ein Streichholz unter kontrollierten Bedingungen im Labor entzündet und es funktioniert alles ganz wunderbar. Und dann gehe ich raus und versuche das Ganze bei minus 12 Grad und starkem Wind nochmal zu machen. Oder ich mache es in einem mit entzündlichen Gasen gefüllten Raum. Also die Varianz ist so groß zwischen den unterschiedlichen Kontexten, in denen ich Politikinstrumente anwende.
Aber dann würde ich gerne eigentlich nochmal die Ausgangsfrage vom Beginn stellen und auch die Frage des Kongresses. Evidenzbasierte Gesundheitspolitik, ist es ein erreichbares Ziel oder ist es eine Illusion? Weil Sie ja gerade doch gesagt haben, dass die normalen Kriterien der Evidenz, was man in der evidenzbasierten Medizin so kennt, dass das nochmal ganz viel weiter gefasst werden muss, schwieriger wird auch. Geht dann evidenzbasierte Politikgestaltung überhaupt?
Ja, aber jetzt wird es zu einer semantischen Frage. Also jetzt hängt es dann davon ab, was Sie noch in den Evidenzbegriff mit einbeziehen wollen. Wenn man einen sehr engen Evidenzbegriff hat, dann nicht. Ja, dann könnte man sagen, es ist in der Politikgestaltung nicht möglich.
Also, wenn man, also doing what works ist zu eng gefasst. Wir müssen...
Genau, wir müssen... Also wir können schon sagen, we try to do what works. Aber wir, sehr regelmäßig wissen wir es nicht. Also wir können nicht von doing what works in A auf doing what works in B übertragen. Und wir müssen diese Kluft irgendwie überwinden. Und es gibt natürlich Wege in der systematischen Überwindung. Das heißt, es gibt Wege, dann trotzdem politische Entscheidungen nachvollziehbarer und transparenter zu machen. Natürlich gibt es das. Und das würde ich auf jeden Fall auch in einen weiten Begriff einer evidenzbasierten Politikgestaltung mit einbeziehen.
Zeigen Sie uns doch die Wege.
Also die Wege bedeuten, dass man sich zuallererst mal bewusst machen muss, dass es keine a priori Evidenztypenhierarchie gibt. Also die gute Evidenz ist jene Evidenz, die mir zum spezifischen Problem, das ich habe, etwas sagt und die im spezifischen Kontext anwendbar ist. Das ist das Erste. Zweitens, wenn ich hier keine gute Evidenz, keine gute Information im weitesten Sinne habe, ist es gut, das auch offen anzuerkennen. Drittens, es ist wichtig, Wertekonflikte als solche zu bezeichnen und nicht stillzuschalten mit Rufen nach Evidenz. Ich gebe jetzt auch wieder ein Beispiel, ich habe das auch während der Keynote erwähnt. Die American Medical Association hat vor vielen Jahren danach gerufen, die Politik zum Schwangerschaftsabbruch evidenzbasierter zu gestalten und hat sich mit Evidenz auf die medizinischen Folgen für die betroffenen Frauen bezogen. Darum geht es aber in dem politischen Konflikt zum Schwangerschaftsabbruch nicht. Die Leute, die den Schwangerschaftsabbruch abschaffen möchten, also die sich für absolute Verbote aussprechen möchten, denen geht es nicht um welcher Eingriff jetzt für Frauen welche Folgen hat, sondern die wollen ungeborenes Leben schützen. Das ist jetzt ein Problem, das man mit Information nicht lösen kann. Auch welche Gruppe man in einem Krisenfall stärker schützt und wie weit man wie weit man bereit ist, in Freiheitsrechte dann einzugreifen. Das ist keine Frage, die man mit Evidenz lösen kann. Es gibt natürlich immer Evidenz, die man heranziehen kann, um zu sagen kann, okay, so wirkt der Mund-Nasen-Schutz, wenn er richtig angewandt wird und so wirkt eine, also das ist eine gute Durchimpfungsrate. Natürlich, diese Evidenz gibt es immer, die man heranziehen kann. Die wird aber das politische Problem, was ich jetzt normiere, nicht beantworten. Und dann hier auch das einzugestehen und zu sagen, es geht hier um eine Güterabwägung, es geht hier um, letzten Endes um eine Werteentscheidung und das ist der Grund für diese Entscheidung, die wir Politikgestaltende hier treffen. Das wäre ein Weg zu einem transparenten Prozess, der auch hohe Prozesslegitimität hat, weil wir in der Politikgestaltung müssen wir ja auch demokratisch legitimiert agieren. Das ist ja ein weiterer Unterschied zur Evidence-Based Medicine, wo die Entscheidungslegitimität sehr, sehr hoch sein muss, aber die Prozesslegitimität eine andere Rolle spielt.
Also ich akzeptiere es als Bürger eines Landes leichter, wenn mir diese Abwägung, wenn das alles offen diskutiert wird und transparent gemacht wird.
Es gibt Studien, die das auch zeigen, dass Menschen, die vielleicht einzelne Entscheidungen nicht gut finden, das eher akzeptieren können, wenn es ihnen erklärt wird, als wenn man sie für dumm verkauft und sagt, das sagt uns jetzt die Evidenz. Und das ist irgendwie unklar, welche Evidenz da dahinter steckt.
Also Transparenz ist eine Sache. Ich habe es eingangs erwähnt, Sie sind Mitglied der Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der neuen Technologien. Sie haben ja dort eine umfangreiche Empfehlung erarbeitet, Werte in Zeiten der Krise. Gibt es da auch so 1, 2, 3, 4, 7 Punkte, wo Sie sagen können, das sind wichtige Voraussetzungen, wenn eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik gelingen soll?
Wir haben damals in dieser Stellungnahme, die ich als Vorsitzende der European Group on Ethics mitentwickelt habe, mehrere Punkte empfohlen. Es ging um strategisches Krisenmanagement. Und wir haben damals nicht ausbuchstabiert, was es bedeutet, evidenzbasierte Politikgestaltung zu machen. Aber wir haben natürlich versucht, diese Regeln einzuhalten. Nämlich auch zu sagen, und das war eine unserer Empfehlungen, die meisten Entscheidungen, gerade in akuten Krisen, sind Wertentscheidungen. Welche Gruppe, welche Personengruppe und wie definiert, wird besonders geschützt oder wird in der Ressourcenallokation priorisiert? Da gibt es Informationen, Evidenz, die man da hinzuziehen kann, aber letzten Endes ist die Entscheidung eine Werteentscheidung. Und diese Werteentscheidung explizit zu machen und zu sagen, wir treffen diese Entscheidung aus diesen Gründen, das wollen viele Politiker nicht, sie glauben, das macht sie angreifbar, aber in Wirklichkeit und mittelfristig hilft das auch, um die Legitimität und die Akzeptanz politischer Entscheidungen zu erhöhen. Und natürlich auch, um politische Entscheidungen angreifbar zu machen, um sie kritisierbar zu machen. Wenn immer alles ständig durch einen vagen Bezug zu irgendeiner Evidenz gerechtfertigt wird, wo es nicht klar ist, was das eigentlich ist, dann ist das keinem Ziel förderlich. Das vielleicht kurzfristig hilft es den Politikern, sich sicherer zu fühlen, aber es ist natürlich schädlich für die Legitimität des Prozesses und hilft auch nicht, gute Entscheidungen zu treffen. Wir haben auch in unserer Empfehlung damals gesagt, dass wenn man sich die vorhandene Evidenz ansieht zu Krisen, zu unterschiedlichsten Krisen, Gesundheitskrisen, Klimakrisen aus vielen Ländern der Welt, dann sieht man, dass in fast jeder Krise und fast überall bestimmte, also dieselben Gruppen zuerst und besonders stark betroffen sind. Das sind marginalisierte Gruppen und das sind auch Leute, die vom sozioökonomischen Status sehr weit unten stehen in dieser Hierarchie. Die sind von Klimakrisen stärker und früher betroffen, von Gesundheitskrisen, von Wirtschaftskrisen und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt eine Maßnahme treffen möchte, die evidenzbasiert möglich ist, dann würde man sagen, wir schaffen Armut ab und wir reduzieren soziale und ökonomische Ungleichheiten. Das sagt Michael Marmot seit vielen Jahrzehnten. Das ist aber nicht besonders sexy in akuten Krisen, weil Politiker und Politikerinnen gern in der Öffentlichkeit auch gesehen werden wollen als jetzt ein Problem lösend, wo man gleich sieht, was dann rauskommt. Also dass man entweder Impfstoffe bunkert oder dass man irgendeine andere Maßnahme trifft, wo man dann zeigen kann am Pressefoto, ich habe das jetzt gemacht. Die Abschaffung von Armut und die Bekämpfung großer sozialer und ökonomischer Ungleichheiten ist etwas, was sehr leise stattfindet, wo man, wie wir auch früher erwähnt hatten, wo man vielleicht die Resultate erst später sieht. Das ist natürlich, wenn man nur eine Maßnahme ergreifen kann, ist das die wichtigste, um auch Krisenresilienz zu erhöhen. Aber es ist keine, die sehr beliebt ist bei Politikern aus den genannten Gründen. Trotzdem haben wir das nochmal unterstrichen, dass das wirklich, wirklich wichtig ist. Und wir haben auch natürlich nochmal die Bedeutung der gesellschaftlichen Resilienzerhöhung oder der Erhöhung gesellschaftlicher Resilienz unterstrichen. Wir haben gleichzeitig aber auch gesagt, dass man mit dem Resilienzbegriff auf der individuellen Ebene vorsichtig umgehen muss im politischen Kontext, weil es sehr leicht zu Darstellungen oder Wahrnehmungen führt, dass strukturelle Probleme durch individuelles Verhalten gelöst werden können.
Also ganz kurz, Resilienz der Systeme durch die Punkte, die Sie auch erwähnt haben.
Ist gut.
Das Backup, die Redundanzen, den Notschalter und so weiter, das ist gut. Aber die individuelle Resilienz, dass jeder selber jetzt für sich guckt, wie komme ich hier sauber raus?
Ist auch gut, aber es ist aber keine Lösung. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Und es neigen, also es gibt so politische Kulturen in manchen Ländern mehr, in manchen weniger, wo man dann, ich übertreibe es jetzt, sagt, die Individuen müssen resilienter werden, dann passt das schon. Also mach mehr Yoga, dann macht dir die Wirtschaftskrise nicht so viel aus, dann bist du sozusagen cooler. Ja? Also das ist jetzt bewusst provokant zugespitzt, aber es gibt tatsächlich viele Leute auch in der Literatur, die davor warnen, die Resilienz als individuellen Begriff zu viel Arbeit machen zu lassen in der Lösung von Krisen. Natürlich ist individuelle Resilienz wichtig und so weiter, aber es ist kann keine Lösung in Krisen sein. Das ist nicht nachhaltig. Das haben wir auch unterstrichen. Und dann haben wir gesagt, dass Solidarität, wenn man sie im Wortsinne versteht, also nicht so, wie sie häufig in der Pandemie verwendet wurde, missbräuchlich auch, um alle möglichen politischen Ziele rechtfertigen und um den Leuten immer mehr abzuverlangen, das ist nicht hilfreich. Aber wenn man sie im Wortsinne verwendet, dann kann sie uns Hinweise darauf geben, wie wir Politikinhalte und Institutionen bauen, sozusagen. Also wir sehen das dort, und auch hier sind wir natürlich nicht die Ersten, die das sagen, es haben viele vor uns gesagt, aber wir haben es nochmal unterstrichen, dort, wo es gute, stabile Sicherungssysteme gibt, soziale Sicherungssysteme, ökonomische Unterstützung, ist es nicht nur für Menschen einfacher, durch Krisen zu kommen, sondern es ist auch einfacher für Leute, selbst dann andere zu unterstützen. Also die Existenzsicherung für alle Menschen, sodass man sich, wenn es Herausforderungen gibt, wenn es gesellschaftliche Krisen gibt, nicht sofort um die eigene Existenz Sorgen machen muss. Das ermöglicht, es hat alle möglichen positiven Effekte, weil die Leute sich dann auch besser um sich, um andere kümmern können und so weiter. Also man kann es auch so ausdrücken, die Aufrechterhaltung der Solidarität von Mensch zu Mensch, die ja in Krisenzeiten am Anfang immer hoch ist und dann aus verständlichen Gründen sinkt, weil die Leute das einfach nicht so lange aufrechterhalten können, die kann man auch länger aufrechterhalten, wenn es die institutionalisierte Solidarität gibt, wenn es eben Institutionen gibt, zu denen Menschen nach ihrem Vermögen beitragen und nach ihrem Bedarf Unterstützung bekommen. Das öffentliche Gesundheitssystem ist ein Beispiel. Das muss weiterhin stark bleiben, muss ausreichend finanziert werden, muss auch gut reformiert werden. Also ich sage nicht, dass mehr Geld alleine die Probleme lösen würde.
Und dann würde es auch, dieser Solidaritätsgedanke ist ja nun wirklich schon sehr alt, aber der würde jetzt 2024, wenn eben diese Reformen griffen, würde der auch nach wie vor funktionieren.
Ja, und ich würde mich jetzt etwas rauslehnen und sagen, er würde viele Probleme lösen, wenn er ernst genommen würde, weil wir sehen, dass das institutionelle Solidarität in der Form von sozialen und wirtschaftlichen Sicherungssystemen auch unter anderem politische Polarisierung und das Erstarken autoritären Populismus mit verhindern kann. Also wir sehen, dass es ganz starke Korrelationen von Austerität und immer stärkeren autoritären Populismus gibt. Also wir gehen da weit in große gesellschaftliche Fragen. Es ist jetzt nicht nur ein Thema nur für die Gesundheitspolitik, genauso wie Health in all policies, wie Gesundheit in allen Politikfeldern berücksichtigt werden muss, ist natürlich auch die Gesundheit der Menschen, die Sicherheit, die soziale Sicherheit von Menschen in vielen anderen Bereichen auch wichtig.
Also, was mir hängen bleibt, ist dieser Gedanke in Kathedralen denken. Was ich den Eindruck habe, ist, dass man einige Kathedralen wahrscheinlich irgendwie vor Augen haben sollte, wenn eben die Systeme so auf den Weg gebracht werden sollen, dass sie dann auch unsere Kinder und Kindeskinder in der Lage sind zu tragen. Sparpolitik und Solidarität hieß es heute bei uns im Eagle-Podcast. Wir haben diskutiert, wie sich diese beiden Begriffe beißen bisweilen, wenn eben eine evidenzbasierte, resiliente Gesundheitspolitik in Deutschland, wenn wir das anstreben. Dieses Gespräch, das fand statt auf der Grundlage des Keynote-Vortrags, Keynote zur diesjährigen Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin in Berlin. Und auch der Kongress hatte diese Frage sozusagen als Zielfrage, evidenzbasierte Gesundheitspolitik, ist es ein erreichbares Ziel oder eine Illusion? Das ist der Titel des Kongresses. Also ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei der Keynote-Speakerin persönlich, die hier den Weg gefunden hat in unser Podcast-Studio, Professorin Doktorin Barbara Preinsack vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und aktuell auch Vorsitzende der Europäischen Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der neuen Technologien. Frau Preinsack, vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben zwischendurch in dem Podcast mal den Raum wechseln müssen, weil es hier auf dem Kongress ein großes Geschiebe ist. Vielen Dank, dass Sie das alles mitgemacht haben und uns den Inhalt der Keynote nochmal im Gespräch erläutert haben.
Danke, sehr gerne.
Das war der Eagle-Podcast. Wie immer unsere Einladung, besuchen Sie uns auf eagle-monitor.de. Da können Sie uns gerne Kommentare ins Kommentarfeld schreiben, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat, aber auch selber Themen vorschlagen. Ich bin Andreas Lange. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Eagle Podcast.